Ayakta Kimme ist ein Dokumentarfilm über die türkische Fankultur. Wie ist die denn geprägt? Kann man sich das ähnlich vorstellen wie hier oder ist es doch sehr unterschiedlich?
Die türkische Fankultur ist natürlich wie die deutsche auch eine sehr heterogene Fankultur und das würde jetzt schwerfallen, die jetzt zu kategorisieren. Was in der türkischen Fankultur halt sehr stark vertreten ist oder was auch so von uns beiden das Interesse besonders geweckt hat, ist halt dort natürlich auch die Verknüpfung, die Verbindung mit irgendwie gesellschaftspolitischen, sozialen Inhalten. Also die Gezi-Proteste 2013 sind so ein Fall, wo man, wenn man über türkische Fans und deren politisches Engagement spricht, immer wieder zurückkommt. Es gibt zum Beispiel Çarşı, das ist eine der größten Fangruppen der Türkei von Beşiktaş, die eben bei den Protesten sehr aktiv waren. Sie haben zum Beispiel eine Demo organisiert, wo sich dann insgesamt, am Anfang waren es 1000 Çarşı-Leute, am Ende sind 90.000 Menschen mit Fußballfans oder als Fußballfans von Beşiktaş nach Taksim gegangen. Und so diese Verbindung finden wir natürlich interessant. Und natürlich die ganze Entwicklung nach Gezi, weil vor allem nach Gezi gab es enorm viele Gesetze, Strafen und so weiter. Das wird halt in dem Film thematisiert. Und das ist so der Hauptpunkt, warum wir uns jetzt da so interessiert haben. Aber man muss auch sagen, es ist natürlich falsch, die türkische Fanszene als solche zu beschreiben. Dafür gibt es dann auch wieder natürlich andere Geschichten. Es gibt leider auch sehr viele nationalistische Auswüchse. Gerade gibt es ja eine kurdische Mannschaft mit Ahmetspor, die sportlich ziemlich aufwirbelt und wo es bei jedem Spiel gerade zu gewissen Zwischenfällen kommt und so. Also das, es ist wie in Deutschland auch alles irgendwie dabei.
Ja. Du hast gerade ja schon gesagt, genau diese sozialen Proteste waren euch wichtig. Ihr sprecht aber auch in diesem Film um den industriellen Fußball, um die Kritik daran. Was ist denn damit konkret gemeint?
Also der Fußball ist wie jeder Gegenstand in unserer heutigen Gesellschaft wirtschaftlichen Zwängen verworfen, hat natürlich eine eigene kapitalistische Logik in sich. So, das ist ja auch das, wogegen die deutschen Fankurven ankämpfen. Es gibt ja immer so diesen Begriff des modernen Fußballs. In der Türkei gibt es das natürlich auch und für die Fankultur ist das insofern besonders zu thematisieren, weil der türkische Fußball im Gegensatz zum Beispiel zum Fußball in Deutschland oder in England, wo es zum Beispiel früher noch Arbeitervereine gab, wo der Fußball ja eigentlich aus der Arbeiterbewegung kommt und der in Deutschland noch als Fußlümmelei verschrien war. So Turnen war ja eher so der gute deutsche Sport und so. Und in der Türkei ist es aber kein Sport von unten, sondern er war schon immer sehr von oben geprägt. Also der professionelle Fußball ist in den 60er Jahren erst entstanden und war immer sehr, sehr von oben geprägt. Und dann gab es halt die drei großen Istanbuler Vereine, die dann das ganze Geld hatten, die dann sehr erfolgreich waren und der Rest war nicht der Rede wert im Endeffekt. So, und das merkt man auch heute noch. Also heute gibt es eigentlich nur drei Vereine, die international irgendwie bekannt sind, vielleicht mit Trabzon 4. Und das ist halt für die Fankultur dort ein sehr wichtiger Punkt. Weil in Deutschland kennt man es, der Club könnte in die dritte Liga absteigen, es würden immer noch 20.000 Leute hingehen, weil er einfach doch so einen Stellenwert hat. Und das gibt es in der Türkei gar nicht. Und da leiden halt Fans von Lokalmannschaften halt schon sehr drunter, dass man in der Stadt, die 1000 Kilometer von Istanbul weg ist, nicht zu dem Verein geht, sondern halt lieber Galatasaray im Fernsehen anschaut oder so. Und das thematisieren wir auch.
Schwerpunkt eurer Dreharbeiten war ja Istanbul. Dort gibt es ja drei große Vereine. Die Fanszene von diesen drei verschiedenen Vereinen war natürlich auch heftig zerstritten. Es gab Auseinandersetzungen mit Verletzten, ich glaube sogar mit Toten. Das hat sich verändert bei den Gezi-Protesten oder war das vorher auch schon? War das so dieser Auslöser, wo die dann auch zusammen auf die Straße gegangen sind?
Einerseits ja, andererseits muss man sagen, dass es auch vorher schon gab. Also bei Gezi war halt so der Punkt, es war eine ganz große Geschichte. Da sind ja Gruppen zusammengekommen, die sonst nie zusammengekommen wären. Es gab ja wochenlang Kämpfe mit tausenden Demonstranten. Also war wirklich was ganz Besonderes, dass dann auch die Fußballfans, die dann natürlich von allen Vereinen kamen, gesehen haben, okay, so warum sollen wir uns jetzt so auf die Glocke hauen, so wie wir es sonst immer gemacht hätten, das macht doch keinen Sinn. So, das hat da natürlich auch in der Klientel natürlich viel bewegt, viel verändert. Aber man muss sagen, es gab die Entwicklung vorher schon, also so in den 80er und 90er Jahren war halt die Gewalt extrem auf dem Höhepunkt. So vor allem in der Zeit nach dem Militärputsch gab es halt wirklich jedes Jahr bei den Derbys mehrere Tote. Und aber in den späten 90ern haben sich dann von den jeweiligen Tribünen halt Leute an den Tisch gesetzt, weil es halt jeder eingesehen hat, dass zu viel Blut geflossen ist, dass es sinnlos ist, warum so viel Hass und so weiter. Und man hat so eine Art, das hört sich jetzt im Fußballkontext lustig an, aber so eine Art Waffenstillstand ausgehandelt. Den gibt's auch und seitdem hat es bei den großen Derbys keine Toten mehr gegeben. Also man kann auch nicht sagen, danach war alles Friede, Freude, Eierkuchen, natürlich nicht. Aber so die ganz schlimmen Zeiten waren da vorbei. Und durch Gesi ist das Ganze dann nochmal weitergegangen, indem dann alle zusammen waren, was es nie gab.
Weshalb haben die Fußballfans bei den Gesi-Protesten so eine starke Rolle gespielt? Weil man hat sie ja dann echt auch oft in den vorderen Reihen bei den Protesten gesehen. Wodurch kam das überhaupt?
Also einerseits waren es natürlich die Gruppen, besonders die Beşiktaş-Fans, die halt Umgang mit der Polizei, mit Tränengas halt irgendwie jede Woche erleben oder alle paar Wochen erleben und sich, vor allem in Beşiktaş ist das passiert, dass sich diese Charge-Gruppe oder diese Fußball-Fan-Gruppe wirklich in die vorderste Reihe gestellt hat. So. Und dort halt wirklich, oder bei vielen Menschen, die in den Protesten teilgenommen haben, für die das die ersten Proteste waren oder die vorher nicht auf die Straße gegangen sind, schon so eine Art Sicherheit haben spüren lassen und ja, so haben sie halt viel bewegt. So. Und vielleicht ein anderer Grund ist natürlich, bei Charge ist jetzt nicht die typische Fußballfangruppe, sondern Charge kommt eben aus Beşiktaş, das ist ein eher linker, intellektueller Bezirk. Die Fangruppe ist auch so und da waren schon immer Themen, die über den Fußball hinausgehen, präsent. Ob das jetzt Tierschutz ist, ob das Anti-Atom-Proteste sind, da gibt es wirklich alles und die sind in Beşiktaş sehr verankert, also zum Beispiel im Ramadan, das Iftar-Essen im Bezirk wird von Charge ausgegeben. Oder wenn Sachspenden gesammelt werden für Schulen, sonst was, das kommt, wird alles von Charge organisiert. So, und die sind nicht die typische Fangruppe, die Leute kennen Charge, jeder liebt Charge, jeder unterstützt Charge und damit können sich auch viel mehr identifizieren als jetzt mit spezifisch politischen Gruppen aus einem bestimmten Spektrum oder so.
Es läuft ja jetzt im Augenblick auch noch ein Prozess zu den Gesi-Protesten, also gegen Beşiktaş-Fans. Was wird denen vorgeworfen und wie ist da der Prozessstand im Augenblick überhaupt?
Also der Vorwurf gegen Charge war eben wegen den Gesi-Protesten der versuchte Umsturz eines Staates. Also ihnen wird vorgeworfen, dass sie Regierungsgebäude stürmen wollten. Und der Prozess ging eigentlich schon Ende Dezember zu Ende. Es sind bis auf 2-3 Leute, die geringe Haftstrafen bekommen haben, alle Leute freigesprochen worden, also die Hauptanklage wegen diesem Putsch ist fallen gelassen worden. Die Verurteilungen waren dann wegen Feuerwerkskörpern oder irgendwelchen Kleinigkeiten. Das Urteil ist aber widerrufen worden und der ganze Prozess wird neu aufgerollt. So. Und das ist auch das ist so der aktuelle Stand. Das ist eigentlich ziemlich krass, wenn man sich das überlegt, weil die Anklage war sehr lückenhaft, sehr skurril. Wir waren in Istanbul selber bei einem Prozess und dann ging es zum Beispiel darum, einem Angeklagten wurde vorgeworfen, daheim Bomben gebastelt zu haben. Es hat sich dann rausgestellt, der Gegenstand, das war halt eine Bong, wo er sein Gras konsumiert hat. So, und dann wird Leuten vorgeworfen, weil es gab ja diese Geschichte, dass ein Bagger geklaut wurde, mit dem Charge-Mitglieder in die Polizeikette reingefahren sind. Und das, sie haben konkret Leuten vorgeworfen, den Bagger gefahren zu haben. Und das hat sich dann auf ein Bild gestützt, wo Charge-Mitglieder auf einem Bagger posiert haben, wo das alte Stadion abgerissen worden ist. Also weit vor den Gesi-Protesten. Solche Bilder waren in der Anklage. Und also total verrückt eigentlich, wenn man sich das hier so vorstellt. Aber es wird jetzt neu aufgerollt. Ja.
Wir haben jetzt viel über Istanbul gesprochen. Ihr habt aber auch in anderen Städten gedreht, hast du anfangs schon erwähnt. Wo war das noch und waren es ganz andere Bedingungen? Andere Vereine, andere Fangruppen?
Genau, also wir haben in 4 Städten gefilmt. Also für uns ein ganz wichtiger Punkt war Izmir. Izmir ist halt die zweitgrößte Stadt der Türkei und sportlich jetzt überhaupt nicht im Fokus. Die Vereine spielen in der zweiten und dritten Liga, ist aber sowas wie die geheime Fußballhauptstadt der Türkei und deswegen haben wir so diese Stadt gewählt, weil wir haben jetzt vorne auch schon über diesen industriellen Fußball der Türkei gesprochen und da ist Izmir einfach das beste Beispiel. Izmir hat sportlich nichts zu bieten, aber die hatten in den 80er, 90er Jahren hatten die 80.000 Zuschauer in der zweiten Liga. So, und das ist halt so eine Stadt, wo es wirklich Fankultur gibt, die halt für uns sehr spannend war und deswegen wollten wir natürlich unbedingt nach Izmir. Die zweite Stadt ist Ankara, wo wir eben Kontakt zu einer Fangruppe hatten und Diyarbakir bzw. Ahmet, die kurdische Stadt, weil wir eben auch gesagt haben, wir wollen bewusst eine kurdische Mannschaft drin haben.
Was waren dann dort so die Unterschiede? Für einen kurdischen Verein ist es ja nochmal sicherlich ganz anders und auch die Fans werden anders sein.
Natürlich.
Oder andere.
Also natürlich. Also es ist sowieso sehr ungewöhnlich, dass es einen kurdischen Verein gibt oder so. Also es gibt ja in dem kurdischen Gebiet gibt es ja mehr Fußballvereine, aber die Fans identifizieren sich dann schon mit der türkischen Nation und man sieht dann schon so die türkische Fahne. Und bei Ahmetspor ist es natürlich anders. Der Verein heißt schon Ahmetspor, was ja eigentlich schon eine sehr krasse Geschichte ist in der Türkei. Der Name ist auch erst seit 2015 genehmigt. Also der Verein ist ziemlich neu.
Weshalb ist es so besonders? Der Name, weil er ist auf Kurdisch?
Er ist kurdisch. Und wenn man von Ahmet spricht, dann heißt es, dass man, mag jetzt nicht für alle gelten, aber es ist oft, wenn man Ahmet sagt oder öffentlich verwendet oder so, heißt es, dass man vielleicht Sympathien eben für Gruppen wie die PKK oder PYD haben könnte. Und das, bei diesem Verein ist das halt so, also wirklich, dass die werden in jedem Stadion als PKK-Sympathisanten begrüßt, also beschimpft so und ja, das ist halt natürlich schon ein wichtiger Unterschied.
Ihr habt den Film ja zu zweit gedreht. War das denn auch schwierig für dich und deine Kollegin, wirklich Interviews zu führen, Leute auch vor die Kamera zu holen, dass die was gesagt haben, weil ja, viele Fans sind ja von starker Repression bedroht auch.
Ja, und eigentlich genau deswegen war es für uns sogar relativ leicht, muss ich sagen. Weil die Frage bekommen wir immer wieder und wie schwer war das, Kontakte zu finden oder habt ihr von Polizei oder sonst was Steine in den Weg gelegt bekommen? Eigentlich überhaupt nicht. Zu den Fangruppen Kontakt bekommen haben wir relativ leicht, beziehungsweise hatten wir schon vorher. Und die hatten dann auch keine Bedenken, frei vor der Kamera zu sprechen. Im Gegenteil, so ist die Einstellung ist eher, es redet über unsere Probleme, ich will unbedingt was sprechen und die finden das alle total gut. Ich komme ja selber aus der deutschen Fanszene, da hat man ja gegenüber Medien und solchen Geschichten extreme Vorbehalte und spricht eigentlich, also wirklich die wenigsten sprechen vor der Kamera. Das ist, haben wir komplett anders erlebt.
Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen daher, deine Kollegin ist aus Istanbul, oder?
Ja, natürlich. Sie ist auch Fußballfan, kannte auch Leute vorher und das ging natürlich auch leicht. So, aber ich habe auch, generell ist die Mentalität in der Türkei, was das angeht, anders. So, also die Leute haben jetzt da nicht Angst davor. Obwohl das natürlich vielleicht nachvollziehbar wäre. So. Aber gab es nichts. Also das war relativ einfach. Und jetzt auch was Sicherheitsbehörden ging, hatten wir keine Probleme. Also wir haben natürlich ab und zu, wenn wir ins Stadion gegangen sind, mal wegen der Kamera diskutieren müssen oder so. Ich meine, das war aber absehbar und jetzt, wir haben bei Polizeikontrollen gefilmt, wir haben auch Polizeieinsätze gefilmt und da ist jetzt nie was passiert, wo vor allem in Deutschland auch sowas natürlich sofort die Kamera weg wäre oder halt man ja zum Stoppen der Aufnahme gezwungen würde, hatten wir nicht.
Ihr seid in die Stadien gegangen. Die Stadien sind mittlerweile deutlich leerer, als sie früher waren. Woran liegt das?
Ja, es liegt vor allem an Pasulik, kann man sehr konkret sagen. Das ist ein personalisiertes E-Ticket. Das wurde 2014 infolge der Gezi-Proteste eingeführt, unter der Begründung, dass die Gewalt so schlimm ist, dass der Hooliganismus so schlimm ist. Und halt ironischerweise fast 15 Jahre oder mehr als 15 Jahre, nachdem die Gewalt eigentlich nachdem sich die Fans untereinander sich ein bisschen abgesprochen haben, zurückging. So früher haben sich die Leute wirklich umgebracht beim Fußball und es hat halt, es gab vom Staat keine Repressionen oder dass man da irgendwie was mit Stadionverboten probiert hätte, sondern es war halt eher so, die Leute sollen sich austoben und das war gerade in der Zeit nach dem Militärputsch eigentlich ganz gut, dass sich die Leute so die überschüssige Gewalt beim Fußball rauslassen und nicht bei irgendwie linken Gruppen und so weiter. Heute ist die Gewalt im Vergleich zu vor 20 Jahren sehr, sehr wenig. Und aber jetzt kommen solche Gesetze, weil der Hooliganismus so schlimm ist und so weiter. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt bei diesem Gesetz ist dieses E-Ticket. Also man muss dort alle Daten abgeben, Fingerabdruck, biometrisches Foto, Name und so weiter. Wird als Kreditkarte ausgegeben von der Aktivbank. Die Aktivbank gehört zur Çalık Holding, das ist eine Holding aus Reihen der AKP. Der Vorsitz ist Berat Albayrak, Schwiegersohn von Erdogan. Und pro Spiel gehen, weiß ich nicht, ich glaube 10 Lira oder was an die AKP-Bank, pro Spiel, pro Zuschauer. So, das sind seit 2014, glaube ich, 7 Millionen Zuschauer oder was. Und das mal hochgerechnet, kann man mal sehen, wie viel Geld da auch wieder in AKP reingeflossen ist. Das ist so der zweite krasse Punkt. Und es gibt eben viele Fans, die das boykottieren, die nicht ins Stadion gehen, weil sie sagen, wir wollen denen kein Geld geben.
Gegen diesen Pasulek, diesen Fanausweis, laufen aber gerade auch Klagen, oder?
Genau, es gibt einen Fanzusammenschluss, der nennt sich Taraf, der kommt aus Ankara. Und die verklagen den türkischen Fußballverband und die Aktivbank wegen dieser Pasulek, beziehungsweise jetzt komme ich nicht mit irgendwie Juristendeutsch oder so, aber es geht um die Unrechtmäßigkeit, weil Pasulek einfach keine Sicherheitsmaßnahme ist. Da geht es nicht um Sicherheit in den Stadien, sondern es ist ein Finanzsystem. Und mit dieser Klage schaut es zumindest so weit erfolgreich aus, dass diese Koppelung mit der Kreditkarte gekippt werden könnte. So, es ist jetzt vor dem höchsten Gerichtshof in Ankara. Es gibt die Hoffnung, dass es diesen Teilsieg gibt, aber so dieses personalisierte Ticket ist ja allein schon so ein Protestgrund oder wird von vielen Fans abgelehnt, wird wahrscheinlich bleiben. Da wird es keinen Ausweg geben.
Klingt einiges ein bisschen düster, zunehmende staatliche Repression, dann zunehmende Kommerzialisierung, dann solche Kontrolle auch durch so Fanausweise. Wo würdest du die Zukunft sehen? Wird sich das eher wieder verändern oder?
Unter den aktuellen Umständen, unter der aktuellen Regierung wird sich das natürlich meiner Meinung nach nicht verändern. Es wird eher schlechter werden. Wenn man so Teilerfolge erringen kann, wie jetzt, was ich gerade über Pasulek gesagt habe, ja, dann kommt halt das nächste Gesetz so nach dem Motto. Man sieht es ja bei Charge, sie sind freigesprochen worden, aber okay, dann fangen wir halt den Prozess noch von vorn an, wenn wir das wollen. So, also deswegen, ja, muss man leider irgendwie, ich sag mal, pessimistisch, realistisch, wie auch immer sein. Aber natürlich gibt es auch eine Hoffnung, oder es muss eine Hoffnung geben, also ist klar. Und die sehe ich halt bei den Leuten oder das, was wir eben erlebt haben mit den Fangruppen, dass dort so ein Umdenken stattgefunden hat, dass viel mehr Leute zusammenkommen, die früher gar nicht zusammengekommen sind und mittlerweile halt sich da in der Fanszene, das gilt auch für die ganze Türkei, wir haben es jetzt halt in der Fanszene erlebt, einfach sehr viel tut. Und das ist natürlich so die Hoffnung, die wir so mitgenommen haben, ja.